SRF 2 Kultur.
Und jetzt ist es Zeit für die Passage Sommerwiederholung. In diesem Jahr, in dem wir so große Komponisten wie Beethoven feiern, wollen wir in der Passage auch weniger bekannten musikalischen Größen Raum geben. Heute zum Beispiel Fanny Mendelssohn. Die ältere Schwester von Felix Mendelssohn erhielt die gleiche Ausbildung und zeigte schon in ihrer Jugend dieselbe musikalische Begabung wie ihr Bruder. Später machte sie sich jedoch die dominierende Ansicht zu eigen, dass eine Frau der gut bürgerlichen Gesellschaft keinen künstlerischen Beruf ausüben sollte. Musik musste so für sie Nebensache bleiben, aber auch eine Angelegenheit für den musikalisch-literarischen Salon, den Fanny Mendelssohn in Berlin mit großem Erfolg führte.
Wenn ich mir in stiller Seele singe leise Lieder vor, wie ich fühle, dass sie fehle, die ich einzig auserkor, möchte ich hoffen, dass sie sänge, was ich ihr so gern vertraut. Ach, aus dieser Brust und Enge drängen frohe Lieder laut.
Am 14. November des Jahres 1805 kam in Hamburg ein Mädchen zur Welt, von dem die Mutter sagte:
Das Kind hat Bachsche Fugenfinger.
Und tatsächlich. Aus ihm wurde eine begabte Pianistin, Komponistin und Dirigentin, Fanny Mendelssohn. Als sie sich einmal darüber beschwerte, dass es zu wenig gute Texte gäbe, schickte ihr Johann Wolfgang Goethe ein Gedicht, das sie vertonte.
Sollen wir?
Ja, los.
Musikalisches Frauenzimmer. Ein Porträt der Komponistin Fanny Hensel Mendelssohn. Musikhörstück von Simona Rieser.
Sebastian sagt von Fanny, sie sei eher klein und habe eine schiefe Schulter gehabt, wie ihr Großvater, Moses Mendelssohn. Sie hatte große, dunkle, sehr ausdrucksvolle Augen, einen ausgeprägten Mund und ein lebendiges Gesicht. Alle Stimmungen spiegelten sich darin. Sie konnte sich nicht verstellen. Man merkte bald, wie man mit ihr stand.
Sebastian ist mein Sohn. Neulich gingen wir in den Garten, war sehr lebhaft im Abendrot. Ach Mutter, das große Licht wird mich brennen, sagte Sebastian.
Vielleicht das Schwanenlied?
Nein, noch nicht. Fanny, was meinst du?
Moment. Hier.
Yeah.
Verlust von Heinrich Heine. Fanny Mendelssohn war 22, als sie das Gedicht vertonte.
Das Lied erschien in Felix Liedersammlung Opus 9, 1827.
Unter dem Namen Felix Mendelssohn Bartholdy.
Felix ist mein Bruder. Er ist 4 Jahre jünger als ich.
Es war die Zeit der Frauenzimmer und Wandergesellen. Die jungen Söhne wurden von den Vätern auf ausgedehnte Bildungsreisen geschickt, damit sie Beziehungsnetze knüpfen und sich in ihrem Beruf erproben konnten.
Felix war sehr begabt.
Ja, du auch.
Aber Vater wollte kein Risiko eingehen. Er war Bankier. Und seine Kinder sollten entweder in das Geschäft einsteigen oder sie mussten außerordentlich begabt sein. Mein Bruder Paul ist ja dann auch Bankier geworden. Felix wollte aber Musiker werden. Vater reiste mit ihm nach Paris. Dort spielte er Luigi Cherubini vor. Er war ziemlich angetan von Felix. Auf jeden Fall fand Cherubini, könne er wohl eine Musikerlaufbahn wagen.
Der Vater hatte sich von den Bankgeschäften zurückgezogen?
Ja, so konnte er sich natürlich auch besser für Felix einsetzen.
Also, für die Söhne war alles klar. Paul stieg ins Bankgeschäft ein. Felix wurde Musiker. Und was war mit den Töchtern?
Bäckchen und ich?
Rebecca war das Nesthäkchen. 6 Jahre jünger als Fanny.
Bäckchen hatte eine so schöne Stimme. Sie nahm Gesangsunterricht. Sie sang die Lieder von Felix und mir. Wir blieben beide zu Hause. Die Tage vergingen mit Lernen, Lesen und Musizieren.
Bei der Ausbildung scheuten die Mendelssohns keinen Aufwand für ihre Kinder. Sie wurden von erstklassigen Hauslehrern unterrichtet.
Von Karl Heise zum Beispiel. Er war Altphilologe. Und von Johann Gustav Treusen. Er wurde ein bekannter Historiker.
Die Kinder lernten Geschichte, Mathe, Französisch, Deutsch, Geografie, Literatur und Kunst. Fanny und Felix erhielten zuerst von der Mutter Lea Klavierunterricht. Später wurden zeitgenössische Koryphäen zugezogen. Marie Bigot de Morogues und Ludwig Berger. Beide waren damals wichtige Beethoven-Interpreten. Und der Komponist und Pianist Johann Nepomuk Hummel. Für den Kompositionsunterricht war Karl Friedrich Zelter zuständig. Fanny und Felix wurden auch in Zelters renommierte Singakademie aufgenommen.
Zelter war ein Freund von Goethe.
Als Felix 12 Jahre alt war, nahm er ihn mit auf eine Reise nach Weimar, um ihn dem Dichter vorzustellen.
Ich war krank, ich konnte nicht mit. Lieber Felix, du fehlst einem spät und früh, lieber Sohn. Und die Musik besonders will gar nicht rutschen ohne dich. Ich hoffe, um recht hofmeisterlich zu werden, dass du dich recht vernünftig aufführst und der Erziehung deiner Hausmeisterin Ehre machst. Wenn du zu Goethe kommst, sperre Augen und Ohren auf, ich rate es dir. Und kannst du bei deiner Rückkehr mir nicht jedes Wort aus seinem Munde wiedererzählen, so sind wir Freunde gewesen. Vergiss nicht, dass du meine rechte Hand und mein Augapfel dazu bist, dass es also ohne dich auf keine Art mit der Musik rutschen will. Deine treueste, hustende Fanny.
In dieser Zeit, Fanny war 15, Felix etwa 11 Jahre alt, schrieb der Vater in einem Brief an Fanny:
Die Musik wird für Felix vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde, niemals Grundbass deines Seins und Tuns werden kann und soll. Du musst dich mehr zusammennehmen, mehr sammeln. Du musst dich ernster und emsiger zu deinem eigentlichen Beruf, zum einzigen Beruf eines Mädchens, zur Hausfrau bilden.
Fanny fügte sich den gesellschaftlichen Konventionen. Allerdings führte sie ein äußerst privilegiertes Leben als Frauenzimmer. Natürlich ärgerte sie sich auch.
Dass man seine elende Weibsnatur jeden Tag, auf jeden Schritt seines Lebens von den Herren der Schöpfung vorgerückt bekommt, ist ein Punkt, der einen in Wut und somit um die Weiblichkeit bringen könnte, wenn dadurch das Übel nicht ärger würde.
In eurer Familie gab es auch frechere Damen.
Meinst du Dorothea?
Ja, und auch Henriette, die andere Schwester deines Vaters. Sie entschloss sich, für sich selbst zu sorgen und nicht zu heiraten. Eine mutige Entscheidung. Sie arbeitete als Erzieherin und führte in Paris ein Mädchenpensionat. Dorothea Veit Schlegel, die ältere Schwester von Abraham Mendelssohn, ließ sich von ihrem Ehemann scheiden. Auf Wunsch ihrer Eltern hatte sie zuerst den Bankier Simon Veit geheiratet. Im literarischen Salon ihrer Freundin Henriette Herz lernte sie dann aber Friedrich Schlegel kennen. Sie verliebte sich in den 9 Jahre jüngeren Philosophen und trennte sich von ihrem Ehemann.
Verzeihung, Frau Hänsel?
Ja?
Wir wollten Ihnen den Liederkreis an Felix vorspielen.
Ach so, noch nicht. Erst wenn Felix nach London fährt. Wo waren wir?
Bei Dorothea.
Also ich konnte auch machen, was ich wollte. Ich habe musiziert und komponiert. Natürlich verlief die musikalische Laufbahn von Felix anders als meine, aber wir arbeiteten sehr eng zusammen. Ich habe gesehen, wie sein Talent sich Schritt für Schritt entwickelt hat, und ich habe gewissermaßen selbst zu seiner Ausbildung beigetragen. Felix hat keinen musikalischen Ratgeber als mich, auch sendet er nie einen Gedanken aufs Papier, ohne ihn mir vorher zur Prüfung vorgelegt zu haben. So habe ich seine Opern zum Beispiel auswendig gewusst, noch ehe eine Note aufgeschrieben war.
Musik? Hallo? Musik, bitte.
Liebesgeschichte.
Und von wem ist der Text?
Schiller aus dem Wallenstein.
Dämmerung senkte sich von oben, schon ist alle Nähe fern, doch zuerst emporgehoben holden Lichts der Abendstern. Alles schwankt ins Ungewisse, Nebel schleichen in die Höhe, schwarz vertiefte Finsternisse widerspiegelnd ruht der See. Nur am östlichen Bereiche ahn ich Mondenglanz und Glut, schlanker Weiden Hagezweige scherzen auf der nächsten Flut. Durch bewegter Schatten spiele, zittert Lunas Zauberschein, und durchs Auge schleicht die Kühle, sänftigend ins Herz hinein. Johann Wolfgang Goethe. Gibt es dazu nicht ein Lied von Brahms?
Doch, doch. Von Ottmar Schöck gibt es auch eine Vertonung.
Der war aber nach deiner Zeit.
Ja, also eigentlich wollten wir ja über die Familie.
Richtig, die Familie.
Hier, die Mendelssohns waren...
Die Mendelssohns waren eine wohlhabende, großbürgerliche, kultivierte Familie. Felix Mendelssohn gilt als einer der gebildetsten Musiker seiner Zeit. Er war ein Sohn aus gutem Hause.
Hört man das unsere Musik eigentlich an?
Was?
Dieses Behütete, Unversehrte.
Das weiß ich jetzt nicht.
Das würde zu weit führen. Aber dein Großvater...
Ja, natürlich, Moses Mendelssohn.
Fannys Großvater war der berühmte Philosoph Moses Mendelssohn. Er war als mittelloser Jude aus Dessau nach Berlin ausgewandert, um dort zu lernen, wie er sagte. In Berlin arbeitete er zunächst als Hauslehrer, dann als Buchhalter bei einem Seidenfabrikanten und wurde schließlich Mitinhaber. Moses Mendelssohn war eine der wichtigsten geistigen Figuren des 18. Jahrhunderts. Er prägte den Zeitgeist der Aufklärung mit einem Denken der religiösen Toleranz und Gleichberechtigung. Er war befreundet mit Lessing.
Mein Großvater war das Vorbild für Lessings Nathan der Weise.
Man sagt, Mendelssohn habe mit seinem Denken die Weltreligionen versöhnt?
Entscheidend war, dass er die Aufklärung auf das Judentum selber bezogen hat. Er setzte sich für die Modernisierung und die Integration ein, aber unter der Bewahrung der jüdischen Identität.
Mendelssohn hat einiges für die Entwicklung bürgerlicher Gesprächskultur getan.
Ja, er initiierte wegweisende Literaturgesellschaften und Privatzirkel, in denen über philosophische und politische Belange diskutiert wurde.
Und deine Eltern?
Mein Vater, Abraham Mendelssohn, war verheiratet mit Lea Salomon. Sie kam aus einer wohlhabenden jüdischen Familie. Meine Mutter war eine sehr intelligente Person. Sie war musisch, sie sprach mehrere Fremdsprachen und sie las Homer im Original.
Die Familie Mendelssohn lebte zuerst in Hamburg, dann in Berlin. Vielleicht, um den Kindern zu mehr gesellschaftlichen Freiheiten zu verhelfen, beschlossen sie, zum Protestantismus zu konvertieren und ihre Kinder taufen zu lassen. Die Familie Mendelssohn nahm den Namen Bartholdy an. Der Name stammt von einem konvertierten Bruder der Mutter, der als preußischer Generalkonsul in Rom lebte. Allerdings wollten die Kinder den jüdischen Namen nie ablegen. Fanny wehrte sich sogar gegen den Zusatznamen.
»1825 kaufte mein Vater ein prächtiges Anwesen in Berlin, unweit des heutigen Potsdamer Platzes.
Den Mendelssohns lag viel an einem offenen, gastfreundlichen Haus. Hier gingen einige berühmte Zeitgenossen ein und aus. Hegel, Heine, E.T.A. Hoffmann, Schleiermacher. Im Garten der Mendelssohns hatte sich Alexander von Humboldt ein Observatorium eingerichtet.
Die Leipziger Straße 3 war ein wunderschöner Ort. Hier war mein Refugium. Über 7 Hektar Blumen, Brunnen, Gewächshäuser, alte Bäume, ein imposantes, efeu-umranktes Stadtpalais, eine 60 Meter breite Fassade, 52 Meter lange Seitenflügel und ein herrlicher Park. Das Anwesen war allerdings ziemlich baufällig, aber Mutter hat sich darum gekümmert und die Bauleitung übernommen. Es gab auch einen großen Gartensaal mit Platz für mehr als 100 Personen. Dort fanden die Sonntagsmusiken statt.
Jede zweite Woche, zwischen 11 und 14 Uhr, gab es ein Konzert für geladene Gäste. Musiker der Hofkapelle wurden engagiert. Die Sonntagsmusiken der Mendelssohns waren legendär.
Es war eine gute Gelegenheit, die Werke von Felix und auch einige von mir zu präsentieren, so im halbprivaten Rahmen. Ich habe auch dirigiert und oft bin ich als Pianistin aufgetreten.
Du warst schon als Kind eine sehr begabte Klavierspielerin.
Als ich 13 war, habe ich zum Geburtstag meines Vaters die 24 Präludien des wohltemperierten Klaviers von Bach auswendig vorgespielt. Tante Henriette fand das etwas übertrieben.
Ich finde das Unternehmen strafbar. Die Anstrengung ist zu groß. Fanny hätte leicht schädlich werden können. Man sollte das außerordentliche Talent der Kinder bloß leiten, nicht treiben. Papa Abraham ist aber ungenügsam. Das Beste ist ihm eben gut genug.
Aber wir wollten von den Sonntagsmusiken erzählen.
Naja, klar, das war eine gute Sache. Felix und ich waren begeistert dabei.
Die Geschwister spielten eine wichtige Rolle im zeitgenössischen Musikleben.
Wir führten viel zeitgenössische Musik auf. Beethoven, Karl Maria von Weber, aber auch Mozart, Händel, Gluck und weniger bekannte Musik.
Die Matthäus-Passion.
Als Felix 14 Jahre alt war, hat er auf Weihnachten eine Abschrift der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach geschenkt gekriegt. Er hat sich jahrelang mit diesem Werk beschäftigt. Schließlich konnte er Zelter dazu überreden, die Matthäus-Passion in der Singakademie aufzuführen.
Am 11. März 1829, 100 Jahre nach der Uraufführung, dirigierte Felix Mendelssohn Bartholdy in der Singakademie die Matthäus-Passion. Endlich wurde Bach auch einem größeren Publikum bekannt. Diese Wiederentdeckung leitete eine richtige Bach-Renaissance ein.
Am 12. März 1829. Es hat eine wichtige Stunde für die Musik geschlagen. Gestern ist unsere Aufführung der Matthäus-Passion glücklich vorübergegangen. Schon 2 Tage vorher waren alle Billets fort und 1000 Personen sind zurückgegangen. Wir waren die Ersten auf dem Orchester. Gleich nach der Öffnung der Türen stürzten die Menschen, die schon lange gewartet hatten, hinein und der Saal war in weniger als einer Viertelstunde voll. Der König, der ganze Hof war da. Alles ging vortrefflich, es war wirklich kein Mangel. Die Türschmidt machte einen großen Fehler, die Milder fehlte auch einmal, das war aber auch alles. Chöre und Orchester prächtig, das Publikum äußerst still, in gespannter Aufmerksamkeit und Andacht. Der Abend war wirklich einzig.
So geschah es aber, dass 1829 die Dinge sich änderten.
Dies Jahr wird einen wichtigen Abschnitt in unserem Familienleben bilden. Felix, unsere Seele, geht fort. Mir steht der Anfang meiner 2. Lebenshälfte bevor.
Felix reiste nach London. Zum ersten Mal waren Fanny und Felix für längere Zeit getrennt.
13. April 1829. Am Freitag um 4 standen wir auf. Um 5:30 fuhren sie fort. Ich war noch so lange oben bei Felix gewesen und hatte ihm beim Anziehen und letzten Wegpacken geholfen. Es war kalt. Wir sahen ihnen nach, wie sie die Straßen nach Osten herunterfuhren, bis wir sie nicht mehr sehen konnten. Wir sind nun allein. Und obwohl mich die Wehmut und Entbehrung oft sehr plagt, wie zum Beispiel gestern den halben Tag, so vergehen mir doch die Stunden rascher, als ich dachte, in Beschäftigung und Stimmung. Dreusen brachte mir ein allerliebstes Gedicht auf Felix, welches mich in die angenehmste Stimmung versetzte, da mir die Melodie gleich einfiel. Lieber Felix, eben habe ich meine Lieder fertig geschrieben und bitte dich, verfahre damit nicht, als seien sie aus der Ferne an dich gerichtet, denn das gibt der Sache nur einen relativen Wert, sondern als hätte ich Lieder mit den und den Fehlern gemacht und bitte dich um eine kritische Rücksicht darauf.
Liebe Fanny, ich denke, es ist die schönste Musik, die jetzt ein Mensch auf der Erde machen kann. Wenigstens hat mich nie etwas so durch und durch belebt und ergriffen. Der Teufel hole kalte Worte, aber es gibt Töne, die sich aufbäumen und Sprache bekommen und einem ins Ohr schreien und wo nicht einer singt, sondern alle, die je so empfunden haben. Und jeder gute Mensch hat so empfunden, nur kann er's ja nicht sagen. Da möchte man nun knien, wenn's einer mal sagt und den vielen Stummen Sprache gibt. Den Schluss vom 2. mit dem Vöglein in der Linden spielte ich mir gestern Nacht ein paar Mal ganz ruhig vor und machte dann in meinem Zimmer Tollheiten und schlug auf den Tisch, mag auch wohl sehr geweint haben. Dann spielte ich ihn aber eine Viertelstunde lang immer fort und nun kenne ich ihn genau. Sobald ich aber ans Klavier gehe und ihn mir wieder vorführe, so fährt mir von neuem eine Art Schauder durch.
Dass du mein bist.
Mein liebes Schwesterlein, da habe ich heute früh euren Brief vom 5. bekommen. Ich möchte gern bei dir sein und dir was erzählen, es will aber nicht gehen. Da habe ich dir denn ein Lied aufgeschrieben, wie ich's wünsche und meine. Dabei habe ich dein gedacht und es ist mir sehr weich zumute dabei. Und dass ich dein bin, weißt du.
Wo könnt ich schweifen und jagen mit dir? Auf dem See mit dir rudern und treiben. Auf heimlicher Insel wohnen mit dir und bei dir Bruder bleiben. Nun bist du fern und bleibst noch lang
Lieber Felix, dass er mich liebt, sehe ich hauptsächlich und am liebsten aus der Art, wie er meine Liebe für dich respektiert und ihr gewissermaßen gern den Vortritt lässt. Ich versichere dir, mir ist wohl in meiner Haut. Ich bin gut gefahren, einmal mit dir, dann mit ihm, schließlich mit euch allen.
Am 3. Oktober 1829 heiratete Fanny Mendelssohn den Porträtisten und Hofmaler Wilhelm Hensel.
Ja,
die beiden kannten sich schon lange. Aber Lea Mendelssohn war gegen die Verbindung.
Oh, wir kannten uns schon seit der Jugendzeit. Ich war 16, er war 27, als wir uns das erste Mal sahen. Wilhelm wollte mir einen Gedichtband von seinem Freund Wilhelm Müller mit einer Widmung und einem Selbstporträt schenken. Mutter hat das Geschenk aber abgefangen.
Lea Mendelssohn unterband die Beziehung.
Ja, Wilhelm zeichnete schon damals wunderschön, aber er hatte erst wenige Aufträge. Mutter war das einfach zu unsicher. Und Wilhelm ist 11 Jahre älter als ich. Außerdem schwärmte seine Schwester Luise für den Katholizismus und Mutter befürchtete, dass Wilhelm übertreten könnte. Aber das war kein Thema für ihn. Er war ein protestantischer Pfarrerssohn.
Als Wilhelm Hensel Mitglied der Berliner Akademie der Künste wurde und zum Hofmaler ernannt wurde, willigte Lea Mendelssohn schließlich doch ein.
Meine Hochzeit rückt heran und mir wäre ganz wohl dabei, wenn ich nur nicht so unwohl wäre. Ich habe wieder viel Zahnweh gehabt und meinen Zahn ausziehen lassen. Jetzt habe ich eine dicke Backe und bin überhaupt sehr herunter. Felix kommt nicht zur Hochzeit.
Ein junger, aufstrebender Musiker von 20 Jahren reiste durch England, gab Konzerte und traf wichtige Leute. Auf der Heimreise fiel er vom Pferdebock und versäumte die Hochzeit seiner Schwester.
Leider konnte er nicht kommen.
Fanny und Wilhelm zogen in den Gartentrakt an der Leipziger Straße 3. Da war es im Winter zwar etwas kühl, die Wohnung war nur schlecht isoliert, im Sommer aber war es wunderschön und hell.
Wilhelm hat sich gewöhnt, meinen Kopf in seinem Arm zu halten. Und so sind uns die Nächte jetzt liebere Zeit als die Tage.
Und? Wie war er?
Wilhelm, er war der beste Ehemann, den es gibt. Er unterstützte mich sehr.
Er hatte ein Atelier in der Gartenwohnung. Dort empfing er Schüler, während Fanny im Zimmer nebenan Klavier spielte und komponierte.
Wir hatten eine kleine Abmachung. Nach dem Frühstück sollte ich ins Musikzimmer gehen, um zu komponieren, und er ging ins Atelier, um zu malen.
Am 16. Juni 1830 brachte Fanny Hensel Sebastian zur Welt. Er blieb Fannys einziges Kind.
Wilhelm und ich waren sehr glücklich. Montag, den 14. März 1831. Sebastian eröffnete seine innerliche Karriere durch ein deutliches Papa. Das Bengelchen ist unglaublich niedlich.
Jetzt vielleicht das Schwanenlied? Es ist von Heinrich Heine.
Heine. Ja, er hat meiner Schwester den Hof gemacht. Aber Bäckchen hat dann doch die Richelieu geheiratet. Peter Gustav Lejeune die Richelieu. Er ist ein berühmter Mathematiker geworden. Kennen Sie den Dirichletschen Einheitensatz?
Ja, er ist eines der ersten Ergebnisse der algebraischen Zahlentheorie. Der Satz beschreibt die Struktur der Einheitengruppe des Ganzheitsringes eines algebraischen Zahlkörpers.
Psst, jetzt wollen die Streicher mal spielen.
Thank you.
Fanny übernahm die Leitung der Sonntagsmusiken, die im Gartensaal der Mendelssohns an der Leipziger Straße 3 stattfanden.
Meine Sonntagsmusiken prosperieren sehr und machen mir große Freude. Gestern wurde eine neu von mir probiert. Wilhelm setzt dabei und porträtiert, wer hier ein- und ausgeht.
In Berlin des ausgehenden 18. Jahrhunderts führten junge Frauen literarische Salons. Die jungen Töchter reicher jüdischer Familien wehrten sich gegen das Ennui der höfischen Gesellschaft.
Man unterhalte sich besser in Gesellschaft jüdischer Frauenzimmer als auf dem Schlosse der Väter, hat Wilhelm Humboldt gesagt.
Die jungen Salonieren luden illustre Gäste zu sich nach Hause zum Tee. Man diskutierte über Politik, Philosophie, über die Künste oder über die Gesellschaft.
Oh ja, wir holten uns die Welt ins Haus.
Die jüdischen Berliner Salons waren legendär.
Auch meine Tante Dorothea führte einen literarischen Salon.
Dorothea Veit Schlegel, die Schwester von Abraham Mendelssohn, die mit dem 9 Jahre jüngeren Friedrich Schlegel durchgebrannt war. In ihrem Salon trafen sich zum Beispiel Ludwig Tieck, Friedrich Wilhelm Schelling und Novalis. Dorothea Veit Schlegel, Henriette Herz und Rahel Farnhagen waren das bekannte Berliner Salonieren-Dreigestirn.
Bei denen trafen sich lauter gescheite Gäste. Ich gehöre ja schon zur nachfolgenden Generation. Unsere Sonntagsmusiken waren aber auch sehr beliebt. Halb Berlin kam zu uns zu Besuch.
Franz Liszt, Clara Wieck-Schumann und Robert Schumann, Heinrich Heine natürlich, Gustav Preußen, Wilhelm Miller, die Gebrüder Humboldt.
Lieber Fenchel, eben habe ich mir das Quartett wieder durchgespielt und danke dir von Herzen dafür. Mein Lieblingsstück ist das C-Moll-Scherzo nach wie vor, doch gefällt mir auch sehr das Thema zur Romanze. Willst du mir auch eine kleine Kritikerbemerkung erlauben, so betrifft sie die Schreibart des Ganzen oder, wenn du willst, die Form. Ich möchte, dass du mehr auf eine bestimmte Form, namentlich die Modulation, sähst. Wenn solche Form zerschlagen werden kann, ist es freilich gut, aber dann muss der Inhalt sie von selbst zerschlagen, durch innere Notwendigkeit. Ohne das wird das Stück durch solche neue oder ungewöhnliche Wendung der Form und Modulation nur unbestimmter, zerfließt mehr. Ich habe denselben Fehler in manchen neueren Sachen an mir bemerkt und habe deshalb gut reden, weiß nicht, ob ich's besser machen kann. Nimm's nur nicht übel, Gerelein. Ich bin eben mal meines Zeichens ein Schuhu und gehöre zur wilden Nation der Brüder.
Während Fanny zusammen mit Wilhelm in Berlin lebte, sich um das Haus, die Familie und die Sonntagsmusiken kümmerte, machte Felix Karriere als Musiker. In Düsseldorf wurde er Musikdirektor. Schließlich schaffte er den Sprung nach Leipzig. Dort wurde er Gewandhauskapellmeister.
Berlin, 3. November 1835. Katalog der von Felix in Berlin hinterlassenen und nach Leipzig zu schickenden Sachen. Eine blecherne Büchse. Sieht abenteuerlich aus. Eine Lichtputze. Ein List. 2 Porzellantassen, groß und klein. Ein eigelber Eierbecher. Ein Flakon mit anscheinend flüchtigem Salze für ohnmächtige Damen. Ein Pomadentöpfchen, ein Glas, ein Räuber, nachdenklich. Eine Skizze aus der Düsseldorfer Schule, ein Beethoven, Rubens, Rembrandt, Mozart. Patent von der Akademie, Machschob ist davon. Rotes Samtkissen, worauf ein Lorbeerkranz sitzt. Alte Brieftasche,
pack Briefe, noch ein Flakon für die Damen, die späterhin ohnmächtig werden. Perspektiv, ein Klavierstuhl, ein Notenpult, ein Tuschkasten ohne Tusche.
Danke für deine Briefe, lieber Fenchel. Der Katalog hat mich noch lachen gemacht, als ich schon im Bette lag und das Licht ausgeputzt hatte. Die abenteuerliche, blecherne Büchse gefällt mir sehr. Es war sonst Tee darin und ich fand immer, die Büchse sehe wie die böhmische Kirche aus. Ist denn aber der Katalog auch recht genau, Fenchel?
Fanny zeigt Felix einige ihrer geistlichen Werke. Er möchte die Musik seiner Schwester aber nicht aufführen.
Ihr Talent neigt nicht dazu.
Das ist aber von Felix.
Ja, wow. Paulus, Nummer 7.
Hast du nicht... Gibt es nicht einen Brief an Felix?
Doch, doch, warte. Lieber Felix, ich will deiner Aufforderung nachkommen und dir einmal einen ernsten Antwortbrief schreiben, voller Quinten und Faxen. Aber nein. Wir haben gestern die anwesenden Nummern des Paulus gesungen. Im Ganzen wüsste ich gar nichts auszusetzen. Mein Tadel soll nur Einzelheiten betreffen. In einigen Rezitativen, in denen mir übrigens beiläufig gesagt die Hauptkraft des Werkes zu liegen scheint, sind müßige oder zu moderne Stellen. Am ersten, mit dem darauffolgenden Chor, Choral und zweiten Rezitativ, wüsste ich gar nichts auszusetzen. Alles ist grandios und schön. Wunderschön der ganze erste Teil der Arie in B-Moll, bis zu den Worten »Herr, tue meine Lippen auf« bis zum Tempo primo. Die Stelle scheint mir matt, namentlich die Wiederholung der Worte. Der Schluss ist wieder sehr schön. Zu guter Letzt will ich mich noch gegen eine Stelle des letzten Sopranrezitativ erklären, und zwar gegen die Worte »und ging hin und ließ sich taufen«, welche mir nicht ihrer Wichtigkeit gemäß behandelt scheinen. Und nun bin ich fertig.
Sonnabend, 4. Februar. Nachmittags zu Hause geblieben. Wilhelm gemalt. Ich komponiert. Wilhelms Bild des Prinzen von Wales ist wirklich wunderschön geworden. Überaus reizend an Farbe und lieblicher Auffassung.
Am 28. März 1836 heiratete Felix Mendelssohn Cécile Jean Renaud. Fanny reiste nicht zur Hochzeit.
Ich war hochschwanger.
Fanny erleidet eine Fehlgeburt.
Am 2. machte ich Fausse Couche. Während ich zu Bett lag, fiel das denkwürdige Schneewetter ein, welches in vollem Frühjahr alle Wege und Straßen Deutschlands unfahrbar machte. Mein Mann findet schon lange, dass ich meine Kompositionen veröffentlichen sollte. Unterdessen interessieren sich auch Verlage für meine Werke. Ich habe mich dann einverstanden erklärt. Der Schlesinger Verlag veröffentlichte das Lied »Die Schiffende« in einem Album. Gegen den Willen von Felix. Es fällt ein Stern herunter aus seiner funkelnden Höhe. Das ist der Stern der Liebe, den ich dort fallen sehe. Es fallen vom Apfelbaume der Blüten und Blätter viel. Es kommen die neckenden Lüfte und treiben damit ihr Spiel. Es singt der Schwan im Weiher und rudert auf und ab. Und immer leiser singend taucht er ins Flutengrab.
Es ist so still und dunkel. Verweht ist Blatt und blüht. Der Stern ist knisternd zerstoben. Verklungen das Schwanenlied.
Das ist doch das Schwanenlied.
Hey, pst.
Komponiert habe ich in diesem Winter rein gar nichts. Wie einem zumut ist, der ein Lied machen will, weiß ich gar nicht mehr. Was ist übrigens daran gelegen? Kräht ja doch kein Hahn danach und tanzt niemand nach meiner Pfeife.
Herr Heinzel?
Hm?
Können Sie bitte mal hören?
Il Saltarello Romano. Ja, Italien. Damals wollten alle nach Italien.
Es war die Zeit der Italienreisen. Man musste einfach in dieses Land fahren, wo die Zitronen blühen. Goethe war da, Felix war da.
Wilhelm war ja auch schon mal da gewesen. Als ich 17 war, gingen wir mit der Familie auf eine Reise in die Schweiz. Wir sind bis zur Grenze zu Italien gefahren. Dort habe ich dann gestanden und von Italien geträumt. Dieses Land hinter den Bergen ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Wilhelm und ich haben oft darüber gesprochen.
Es war ein lange gehegter Plan.
Und dann 1839.
1839 brachen die Hänsels auf. Mit Kind, Hauslehrer und Köchin, mit Sack und Pack. Per Postkutsche fuhren sie los. Sie fuhren von Berlin über Leipzig, Bamberg, Nürnberg, München, Peiting bis Imst über Hohenschwangau, Malz, Finsmünsterpass,
Bormio,
Morvegno,
Monza,
zum Comersee,
nach Mailand,
Chiari, Decenzano,
Verona, Vicenza, Padua, Venedig. Von Padua nach Venedig, 8 Meilen, 12. Oktober, Wetter gut. In Mestre besteigt man ein Postschiff und fährt in 1,5 Stunden nach Venedig. Vom ersten Eindruck von Venedig schreibe ich weiter nichts. Man kann ihn so wenig vergessen wie die Sterne am Himmel.
Die Hänsels reisten ein Jahr lang durch Italien. In Rom richteten sie sich für einige Monate ein.
Es war wunderschön. Tagsüber schauten wir uns Gemälde an, die Kunstdenkmäler. Wir fuhren mit dem Boot aus, wir sind baden gegangen. Ich habe zum ersten Mal im Mittelländischen Meer gebadet, das überaus salzig und bitter schmeckt, aber überaus klar, grün und durchsichtig aussieht. Die Bäder da unten sind aber wirklich nicht ladylike. Nachts gingen wir spazieren.
Nachts?
Im Mondenschein. Das Licht ist wunderschön in der Nacht. Wir spazierten zum Kolosseum, über die Fontana di Trevi oder auf dem Pincio. Der Mond leuchtete schon in der Dämmerung hell, gelblich und warm. Wie es nun dunkler ward, erschien er immer heller und strahlender. Dazu traten die Sterne hervor. Die Massen der Gebäude lagen so klar und ruhig da. Alles, was am Tage störend scheint, ging unter in der großen Einheit und Ganzheit des Lichts. Dazu Millionen Glühwürmer im Grase und auf dem Wege. Eine laue, liebe Luft, eine vollkommene Stille und Ruhe. Es war unbeschreiblich, unvergleichlich und unvergesslich schön.
Fanny und Wilhelm machten auch Bekanntschaften. In der Villa Medici, wo die Académie de France beherbergt war, trafen sie französische Künstler. Den Maler Charles Dugasso, den Komponisten Georges Bousquet und natürlich Charles Gounod. Die Künstler diskutierten und musizierten bis spät in die Nacht.
Wilhelm malte Porträts. Wir hatten natürlich viel Spaß. Jeder, der saß, durfte sich bei mir bestellen, was ich dazu spielen sollte. Und so spielte ich fast den ganzen Fidelio durch und noch vieles andere. Und zuletzt die C-Dur-Sonate von Beethoven. Gounod war wie betrunken und sprach lauter dummes Zeug. Und als er zuletzt in großer Begeisterung ausrief, Beethoven est un polisson, meinten die anderen, nun wäre es Zeit, dass er zu Bett ginge und brachten ihn fort. Da war es wieder einmal 12:30 geworden.
Was heißt denn das, polisson?
Na, ein Lausbube, ein Bengel.
Gounod schwärmte für Fanny.
Die drei Franzosen nennen sich Capricen. Bousquet ist Caprice en La, Gounod Caprice en Mi und Dugasso Caprice en Si bémol.
Abends gab Fanny Konzerte für Gäste und Freunde zum Zeitvertreib.
Ich spielte viel, die Langeweile zu verscheuchen, welche einige englischen Ladies in reichem Maße verbreiteten. Und als sie fort waren und nur die bekannten Herren noch da, fing ich de plus belle an und spielte bis Mitternacht. Ich schreibe jetzt auch viel.
Sie wurde allseits bewundert.
Ja, ich bin lange nicht mehr so angeraspelt worden. Ich war voller Tatendrang, als wir wieder zu Hause in Berlin waren. Ich fühlte mich frei und unbeschwert. Diese winterlichen Verstimmungen, wie ich sie vor der Italienreise gehabt hatte, waren wie verflogen.
Wilhelm und ich hatten zusammen ein schönes Album gemacht. Er malte für jeden Monat meines Klavierzyklus das Jahr hübsche Vignetten. Ich hatte wieder Lust an der Musik und ich setzte mich ein für meine Sonntagsmusiken.
Wilhelm und Robert von Keudell, ein Freund der Familie, drängten Fanny, ihre Werke endlich herauszugeben.
Ich gab schließlich mein Einverständnis. Ich hatte gute Angebote.
Endlich.
Wollen wir mal den Nachtwanderer probieren?
Ja, Moment.
Ich finde das Tempo eigentlich gut so. Es darf fließen, vielleicht etwas langsamer. Und man könnte sich etwas mehr Zeit lassen für die Phrasenenden.
Mein lieber Fenchel, erst heute komme ich, Rabenbruder, dazu, dir für deinen lieben Brief zu danken und dir meinen Handwerkssegen zu geben, zu deinem Entschluss, dich auch unter unsere Zunft zu begeben. Hiermit erteile ich ihn dir, und mögest du Vergnügen und Freude daran haben, dass du den anderen so viel Freude und Genuss bereitest. Und mögest du nur Autor Pläsier und gar keine Autor Misere kennenlernen. Möge dich das Publikum nur mit Rosen und niemals mit Sand bewerfen, und möge dir die Druckersperze niemals drückend und schwarz erscheinen.
Ab 1846 erschienen Lieder, Chorlieder und Klavierstücke im Verlag Bothe und Bock und im Schlesinger Verlag.
Aber man muss sagen, ein großer Teil meiner Werke blieb noch sehr lange unter Verschluss. Nach meinem Tod hat Felix noch einige meiner Werke bei Breitkopf und Hertel herausgeben lassen. Doch dann bin ich irgendwie in Vergessenheit geraten. Erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden meine Kompositionen aus den Archiven ausgegraben. Mein Klavierzyklus Das Jahr wurde erst 1987 uraufgeführt. Stell dir das mal vor.
Moment, wir sind im Jahr 1847.
Vielleicht jetzt das Schwanenlied?
Nein, noch nicht. Die Walpurgisnacht von Felix soll am Sonntag aufgeführt werden. Es werden wieder viel prominente Gäste erwartet. Ich muss dringend proben. Ich bin so glücklich, wie ich es gar nicht verdiene. Guten Morgen.
Fanny litt sehr von der Hitze der letzten Tage und mag sich wohl ganz ungewöhnlich angestrengt haben durch Vorbereitungen zu ihrem Morgenkonzert, das am Sonntag stattfinden sollte. Sie fühlte sich ungewöhnlich wohl und so ganz besonders beglückt durch den herrlichen Frühling und durch alles, was ihr Erfreuliches begegnete, dass sie noch einen Tag vorher zu Hänsel sagte:
Ich bin so glücklich, wie ich es gar nicht verdiene.
Worauf Hänsel ihr sagte:
Wenn du es nicht verdienst, wer verdient das sonst wohl?
Freitagvormittags hatte sie mehrere Besuche gemacht und kam sehr ermüdet nach Hause. Dann aß sie schnell zu Mittag und hielt nach dem Essen nicht wie gewöhnlich eine kurze Mittagsruhe, sondern beschäftigte sich gleich mit der Probe. Sie ließ das Instrument an die offene Tür des Saales setzen und fing mit einem kräftigen Anschlag an. Die Hitze war groß und sie warf ihren Schalwurf ab, als gerade ein heftiger Sturm ins Zimmer drang und sie traf. Gleich nachher musste sie aufhören, weil ihr die Hände eingeschlafen waren. Sie ging hinaus, sich entschuldigend. Im anderen Zimmer wusch sie die Hände mit warmem Essig und fühlte sich dadurch auch wieder belebt und stark genug, um gleich wieder zu dirigieren. Sie wollte keinen Arzt, weil sie diesen Zufall schon öfter gehabt hatte und ihn für zu unbedeutend hielt. Doch bald ward es schlimm.
Es ist wohl ein Schlaganfall, ganz wie Mutter.
Am 14. Mai 1847 starb Fanny Hensel, geborene Mendelssohn Bartholdy, überraschend an einem Gehirnschlag. Sie war 42 Jahre alt.
Diese Sonntagsmusiken erreichen in diesem Frühling ihren größten Glanz. Es ist unglaublich, wie die Leute dazu drängen. Unsere Räume sind beständig überfüllt. Psst, es geht gleich los. Bitte Ruhe. Das Schwanenlied.
Ein halbes Jahr nach dem plötzlichen Tod von Fanny starb ihr Bruder Felix ebenfalls an einem Gehirnschlag. Der Ehemann Wilhelm Hensel hat nach Fannys Tod nie wieder einen Pinsel zur Hand genommen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.